Mal ganz kurz auf die Uhr schauen. Das sieht doch gut aus für mich. Ich würde gerne am Anfang der Predigt beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du so voller Liebe und Gnade bist. Ich danke dir, dass du uns Freude bereitest in den Dingen, die du tust. Und ich danke dir für den heutigen Morgen, für das, was wir erleben durften, so die letzten Tage, aber auch heute erleben dürfen. Und wir laden dich ein, dass du zum Zentrum, zum Mittelpunkt unseres Denkens wirst, dass du zum Zentrum unseres Lebens wirst. Und so bitte ich dich auch für die Predigt, dass du meine Worte, die ich spreche, lenkst. Und bitte ich auch, dass du offene Ohren schenkst, Herr, und dass das, ja, Herr, was vielleicht auch du sagen möchtest, was du rübergeben möchtest, Herr, dass es heute gelingt und dass es in die Herzen fällt, Herr. Amen. Amen. Schön. Ich möchte ganz liebe Grüße weitergeben aus der Josua-Gemeinde. Ich bin nicht ganz alleine. Kollege Jörg Gerasch, ich weiß nicht, vielleicht kennt man ihn, vielleicht auch nicht. Also ganz liebe Grüße von Jörg, meinem Kollegen und der Gemeindeleitung. Und wenn es okay ist, darf ich Grüße mit zurückbringen? Okay, ich meine, nicht, dass ich das dann einfach mache und dann heißt es, das wollten wir gar nicht. Aber schön. Aber wir sind im Herzen verbunden, wir sind eine Mülheimer Verbandsgemeinde, genau wie ihr. Und das ist total schön, dass ich auch mitunter in eurer Jugend sein durfte. Und ich kenne ja schon ein paar und das verbindet mich auch. Ich war auch schon vor einigen Jahren hier, das ist sehr, sehr lange her, da war ich Teenie. Da habe ich, glaube ich, sogar Lobpreis gemacht mit Josua-Song mal, das ist wirklich lange her. Und ja, aber jetzt inzwischen sind ein paar Jährchen vergangen. Als ich gebeten wurde, über stadtteilorientierte Gemeindearbeit zu sprechen hier in dieser Gemeinde, dachte ich, warum in aller Welt? Wenn ich euch anschaue und das mitkriege, ich kriege das ja von diversen Tagungen, wo Regina auch ein bisschen was erzählt und ich das so mitkriege, dann denke ich, ihr seid eigentlich einer der Vorzeigegemeinden, was stadtteilrelevante Gemeinde angeht. Und ich weiß gar nicht, ob euch das so bewusst ist, aber was manche Menschen in dieser Gemeinde einfach wuppen und tun und machen, um Reich Gottes zu bauen und Menschen zu begegnen, das ist unglaublich. Und da freue ich mich, dass ich das so empfinden durfte und sehen durfte und sogar mitmachen durfte jetzt gestern. Da möchte ich auf jeden Fall nochmal eine Lanze für brechen. Wenn jemand sich angesprochen fühlt und das auf dem Herzen hat, mal das einfach auszuprobieren auf der Straße. Das ist eine Hürde zu nehmen und das ist manchmal nicht einfach, aber es tut so gut, weil ich glaube, dass Glauben geweckt wird in einem und dass einen selber Kraft schenkt und zudem natürlich noch anderen Menschen gut tut. Also ich war in der Vorbereitung und dachte, was in aller Welt soll ich euch denn erzählen über stadtteilorientierte Gemeindearbeit? Und nun bin ich ins Gebet gegangen und ich wollte gerne über etwas sprechen, was mir im Besonderen generell im Gemeindedienst und gerade auch in der stadtteilorientierten Gemeindearbeit aufgefallen ist, was wirklich wichtig ist und was ich im Grunde zu meinem gesamten Dienst als Mittelpunkt gestellt habe, also oder auf meinen gesamten Dienst ausgelegt habe. Und zwar Gemeinde und meine Identität. Und ich glaube, dass vieles daran hängt, wer ich bin. Schnell in Gemeinde kommen wir weg von uns und sagen, es geht um Jesus oder es geht um andere. Ich glaube, aber es ist auch gut und wichtig, über uns zu sprechen, über mich. Also ich will jetzt nicht über Alex sprechen, jetzt über mich habt ihr genug gehört. Aber generell über uns Personen. Ich habe in meinem Teenskreis in Spandau, ihr merkt schon, ich sage nicht in Berlin, sondern in Spandau, habe ich mal gefragt, was ist Identität für dich? Was bedeutet das für dich? Und dann haben wir so ein paar Sachen gesammelt, so ach, Charakter und Wesen, das, was ich kann, vielleicht meine Gaben, mein Aussehen und so weiter. Und dann haben wir uns überlegt, was macht mich aus? Vielleicht rede ich doch nochmal ganz kurz über mich. Ich würde mich beschreiben in vielleicht erster Linie als Ehemann, als Vater. Ich bin Deutsch und Englisch. Ich bin in England geboren. Irgendwann in meiner Beschreibung würde ich auch sagen, ich bin Pastor. Das ist meine Geschichte. Ich bin als Armeekind aufgewachsen. Mein Vater war Berufssoldat in der britischen Armee. Und ich bin über die Jahre so geworden, wie ich bin, weil einiges an meiner Geschichte das so zugelassen hat in meinen 31 Jahren. Ich habe ein gewisses Temperament. Auf dem Fußballplatz vielleicht nicht ganz so schlimm wie mein Bruder, würde ich sagen. Wer schon mal mit ihm Fußball gespielt hat, der wird das wissen. Und mein Denken und meine Struktur, das ist alles, hat alles mit meiner Geschichte und meiner Erziehung zu tun. Und ich dachte mir, wer verfolgt die Fußball europäische Meisterschaft gerade? Also jetzt wahrscheinlich weniger, weil Deutschland raus ist. Ihr müsst aber wissen, wenn euer Herz blutet, mein Herz blutet noch viel mehr, weil England und Deutschland raus ist. Also ihr habt es ja noch entspannt mit einer Mannschaft. Und zwar gibt es eine besondere Figur, eine Person auf dem Spielplatz bei der europäischen Meisterschaft. Das ist Ronaldo von der portugiesischen Mannschaft. Also für die, die ihn kennen. Bitte? Genau. Portugal ist jetzt im Finale. Und ich weiß nicht, wer das Portugal-Wales-Spiel gesehen hat. Ich war auch sehr für Wales, dass sie weiterkommen. Und schade, dass das nicht funktioniert hat. Aber man merkt an Ronaldo, an seiner Persönlichkeit, an seiner Bewegung, was für eine Identität der Mann hat. Das ist unglaublich. Er strahlt Folgendes aus. Ich bin der Größte. Oder? Habt ihr ihn mal Fußball spielen sehen? In dem, was er tut, in dem, was er macht, wie er Fußball spielt. Und ich kann es nicht wirklich gut, aber wenn er ein Tor schießt, macht er mal den hier. Ja. Falls es euch mal aufgefallen ist. Und das strahlt was aus. Das ist seine Identität. Das ist, wer er ist. Und in seiner Identität ist etwas verankert, seine Geschichte, wenn man sie kennt, das ist eigentlich eine sehr traurige Geschichte. Er ist ein armes Kind auf einer spanischen Insel aufgewachsen, Eltern kein Geld, er hat sich um seine Geschwister gekümmert. Er ist 3-mal Fußballer des Jahres geworden und hat es zu was gemacht. Er strahlt was aus und man weiß, okay, er ist ein richtig disziplinierter Fußballspieler. Manche finden ihn arrogant, ich finde ihn beeindruckend, weil das, was er neben dem Spielplatz macht, ist unglaublich, dass er ganz viel Charity, ganz viel Geld gibt für Kinder in Not. Und das ist faszinierend, weil die Statistik jetzt nicht unbedingt für ihn spricht. Er hat von 45 Freistößen, ich glaube, nur 1 oder 2 versenkt. So, das ist, wenn man die Statistik anschauen würde, würde man denken, na, so gut ist er gar nicht. Aber er strahlt wirklich was aus und das ist ihm egal. Das ist ihm egal, denn er, jedes Mal, wenn er auf dem Platz steht, dann zeigt es, er ist der Größte. Das heißt, da ist was in seiner Geschichte verankert, was ihn ausmacht. Und ich glaube, so ist Identität auch ein Lebensgefühl. Das, wie ich mich fühle. In diesem Moment, ich habe jetzt gerade so über eine biografische Identität gesprochen. Und es gibt so auch äußerliche und innerliche Dinge, die unser Hier und Jetzt betreffen. Meine Identität ist immer im Hier und Jetzt verankert, die unsere Persönlichkeit ausmachen. Und so gibt es dann auch eine situative Identität. Und das ist dann in dem Moment, in dem du dich befindest. Dein Tag kann richtig gut laufen, der kann auch richtig schlecht laufen. Gestern beispielsweise war ich zu einem Geburtstag eingeladen, zu einem 50. Von einer Person in der Bramfelder Gemeinde und ich kenne diese Person nicht. Und ich durfte mit, mein Bruder hat gefragt, Annette, darf mein Bruder mitkommen? Sie hat ja gesagt, total lieb. Und ich war dann da und es gab dann Namenskärtchen und man sollte seinen Namen aufschreiben und in welcher Relation man zum Geburtstagskind steht. So, Problem Nummer 1 für Alex. Ich stehe in gar keiner Relation zu. Und ich habe dann draufgeschrieben, Bruder von Jonathan Kelly. Das war gestern Abend meine Identität. Und jeder, wirklich jeder hat auf meinen Zettel gestarrt, weil keiner mich kannte. Also wenige kannten mich so. Und das war dann meine situative Identität. Ich war der Bruder von Jonathan Kelly. Das ist auch meine biografische natürlich. Aber in der Kiste war ich gestern Abend und ich kam nicht wieder raus. Bis ich heute früh aufstand und dann war ich raus. Und manchmal gibt es Momente uns von unserer Identität, von denen ich merke, okay, wie geht's mir jetzt? Geht's mir gut? Arbeit läuft, Familie läuft oder es läuft gar nicht. Ich hänge in Krisen fest. Ich sprach gestern beim Sprachengebet diesen jungen Mann an, der geweint hat. Und er hat gesagt, in seinem Leben hat er falsche Entscheidungen getroffen. Und ich glaube, die Entscheidungen, die wir treffen, haben ganz, ganz stark mit unserer Identität zu tun, mit unserer Erziehung, wer wir sind. Und wir kommen gleich zu der stadtteilrelevanten Gemeindearbeit, weil ich glaube, die Entscheidungen, die wir treffen, die Beziehungen, die wir haben und in die wir investieren, haben ganz viel mit dem zu tun, wer ich bin und was für eine Identität ich habe. Und vielleicht sitzt du hier und hast schon einige falsche Entscheidungen getroffen in deinem Leben. Oder mindestens mal fragwürdige Entscheidungen. Der junge Mann, der gestern geweint hat, der hat gesagt, er hat sich irgendwann entschieden, Drogen zu nehmen und trinkt regelmäßig Alkohol. Und er hat von sich aus gesagt, das waren so die falschesten Entscheidungen, die er treffen konnte. Und vielleicht gibt es ja auch irgendwie Fremdeinflüsse in deinem, in meinem Leben, von denen wir gar nicht irgendwie Einfluss haben. Andere Menschen schlechte Entscheidungen für dich getroffen. Oder es gibt Momente, die einen Rückschlag bringen. Vielleicht bist du heute Morgen aufgestanden, aufgewacht und hast Kaffee über deine Hose geschüttet und dachtest, ah, jetzt, ich muss aber bald los. Und das sind, oder mein Ei war schlecht, was ich heute gekocht habe. Und das sind so situative Momente, die uns auch ausmachen. Gehen wir gefrustet in den Tag, gehen wir voller Freude in den Tag. Kalter Kaffee, jemand fährt dich fast auf deinem Fahrrad an. Also alles so ein paar Sachen, die ich mal erlebt habe. Dein Ehepartner macht dir das Leben schwer, ruft dich an und sagt, Mann, das, was du gestern Abend gesagt hast, oh, das war echt kacke. Und das hast du nicht toll gemacht. Und solche Augenblicke haben Einfluss auf uns, auf unsere Identität und auf die Beziehungen, die wir haben. Aber Gott sei Dank gibt es in uns etwas, was Gott angelegt hat, was entgegen dem steht, was unsere biografische Geschichte ist, was unsere situative Identität ist. Und egal wie deine Biografie ist und was sie sagt, ob Scheitern, fremdverschuldetes Scheitern oder auch eigenes, aber Gott spricht über dich anders. Und das erlebe ich immer und immer wieder, wenn ich die Bibel lese, dann merke ich, dass Gott was in mein Leben hineinlegt, was ich woanders nicht bekommen habe oder bekomme. Und das hatte ich eben schon gesagt, dass unsere aktuelle Situation, wie wir uns fühlen, wer wir sind, unsere Geschichte, einen großen Einfluss darauf hat, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Und da setzt die stadtteilorientierte Gemeindearbeit an, bei Beziehungen. Und ich glaube, das ist ein Schwerpunkt, den auch wir als Gemeinde uns zu Herzen genommen haben, ist, dass wir Beziehungen leben wollen. In 2. Korinther 5, Vers 14 ist eine, oder ab 14 ist eine Bibelstelle. Ich habe jetzt leider keine PowerPoint mitgebracht, aber für die, ich sage immer, für die Christen unter uns können ihre Bibel rausholen und lesen. Wer eine Bibel bei hat, kann gerne mitlesen. Ich lese aus der Elberfelder Bibel vor. Ist gerade, um das zu verstehen, eine interessante Begebenheit. Paulus schreibt diese Verse und es ist gar nicht so ein einfacher Moment, in dem Paulus sich befindet. Paulus wird viel hinterfragt. Es gibt Menschen, die viel besser predigen als er, viel mehr Wunder tun in diesem Moment. Und er ist zwar der Völkerapostel, aber er hat ein schweres Standing in der Gemeinde. Er steht schwer unter Beschuss und, was ich eben meinte, andere predigen besser als er und mehr. Und dann schreibt er folgende Worte, ich lese 2. Korinther 5, 14 bis 17. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Daher kennen wir von nun an niemanden nach dem Fleisch, wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und ich habe mich gefragt, was ist so die Motivation von Paulus? Und das könnte man auch, oder das darf ich als Außenstehender auch fragen, was ist eure Motivation, Gemeindearbeit zu machen? Was ist eure Motivation, den Menschen hier in dieser Gegend, also eine stadtteilorientierte Gemeindearbeit, was ist so eure Motivation, das zu tun, was ihr tut oder was ihr noch tun wollt? Und was war die Motivation von Paulus? Warum quält er sich und kämpft so die Kämpfe, die vor ihm liegen? Und er sagt gleich in Vers 14, es ist die Liebe Christi, die mich drängt. Er sagt nicht, ich bin hyperdiszipliniert wie ein Ronaldo. Gut, konnte er natürlich zu dem Zeitpunkt nicht sagen. Aber er sagt, die Liebe Christi drängt mich. Das ist das, was in meinem Herzen, in meiner Identität verankert ist. Der nächste Part erinnert so an die drei Musketiere, für die, die sie Geschichte kennen. Einer ist für alle gestorben, also alle für einen und einer für alle. Und dann heißt es, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben ist. Und dann heißt es weiter, ich kenne niemanden mehr nach dem Fleisch. Und so sagt er auch, er kennt Jesus nicht mehr nach dem Fleisch. Und ich dachte, was ist das irgendwie Merkwürdiges für ein Bild? Er kannte Jesus gar nicht. Und dann dachte ich mir, was habe ich vielleicht für ein Bild von Jesus oder von Gott? Manch einer ist vielleicht aufgewacht, aufgewachsen, aufgewacht vielleicht auf, auch. Und zwar, kennt ihr das Lied, Pass auf, kleines Auge, was du siehst? Ja? Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Ja? Das ist so ein Gottesbild, was ausgestrahlt wird durch dieses Bild. Gott sieht alles. Und falls du irgendwas Falsches machst, der Herr sieht dich. Und wenn ich darüber nachdenke, wie ich vielleicht Jesus irgendwie mir vorstelle, er ist ein Mann, der trägt Sandalen, hat vielleicht ein bisschen längere oder ein bisschen mehr Haare als ich. Und ich denke, er war so ein muskulöser Typ, ja, vielleicht vom Ronaldo-Verschnitt her, weil er ja natürlich Tischler war und viel schwere Arbeit gemacht hatte, aber vielleicht so ein bisschen so, hey, alles Liebe, Hippie. Ja. Und so sagt Paulus nun, hey, ich kenne Jesus nach dem Fleische nicht mehr. Und spricht uns das auch zu. Unsere Vorstellungen, die wir haben, das, was wir sehen, das, was wir anfassen können, wir brauchen dem gar nicht mehr nachzugehen. Sondern wir haben Jesus auch ganz anders kennengelernt. Er hat uns erlöst von den Dingen, dass wir unser Ding machen müssen. Paulus schreibt, dass eine neue Kreatur in mir ist, eine neue Identität, die angelegt ist, die eine himmlische Identität ist, eine ganz andere Kultur mit sich bringt als, ich würde sagen, unsere deutsche Kultur, die vielleicht sehr fehlerorientiert ist oder zumindest fehlersuchend orientiert ist. Ich bin geistlich, ich bin aus dem Geist geboren und das ist die Grundlage meiner Identität und darf auch Grundlage meiner Entscheidungen sein und vor allem auch den Beziehungen, die ich lebe. Gerade in einer stadtteilorientierten Gemeinde, das ist mein Wecker. Ich predige bei mir zu Hause ganz gerne 50 Minuten, deswegen muss ich hier diszipliniert sein. Und dann steht nicht mehr meine Geschichte im Vordergrund oder meine aktuelle Biografie oder die Probleme, die gerade anstehen, sondern diese Identität, dass ich neu gemacht bin in Christus, dass ich weiß, dass ich die Beziehung, die ich lebe, dass ich den Menschen nicht mehr anschauen muss mit dem, was ich äußerlich sehe. Ihr seht hier einen halb glatzköpfigen Mann vor euch. Das ist das, was ihr äußerlich seht. Vielleicht gefällt dem einen oder anderen meine Art nicht. Das ist völlig okay übrigens. Aber Paulus ermutigt uns, was anderes in dem Menschen zu sehen, der vor uns ist. Nämlich das Geistliche, diese neue Identität, diese Kreatur, dass sie Kinder Gottes sind. Und hier sind ganz viele Menschen im Stadtteil, auch die wir beim Straßengebet angesprochen haben, die sind unendlich doll von Gott geliebt. Und es ist die Frage, wie schaue ich diesen Menschen an? Mit dem Bewusstsein, Gott möchte diese Menschen Liebe und Freude schenken. Und ich habe bei dem Julian, mit dem ich gesprochen habe, der junge Mann, da habe ich gesehen, genau diese Liebe hat gefehlt. Genau diese Annahme hat gefehlt und genau diese Freude war eben nicht da. Daher kennen wir von nun an niemanden nach dem Fleisch, wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben. So kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Julian, der junge Mann, hat mir erzählt, dass er ein Nazi ist. Das war mir egal. Das ist so das Äußerliche, auch sein Denken. Und es war mir möglich, durch die Gnade des Herrn darüber hinwegzuschauen und was Tiefes in seinem Leben zu sehen, was einfach bedürftig war, wo Gott gefehlt hat. Wir betrachten uns gegenseitig nicht nach unseren natürlichen Offenbarungen, sondern im Geiste. Wir sind Menschen, das ist auch gut so, und wir werden weiterhin hoffentlich immer weniger, aber auch mal falsche und sogar schlechte Entscheidungen treffen. Und ich sage euch mal was, ohne der Leitung zu nahe zu treten wollen, eure Leitung wird mal gute und vielleicht auch mal schlechte Entscheidungen treffen. Aber schaut sie an durch den Geist hindurch, nicht das Äußerliche. Auch ihr in eurem Leben werdet falsche Entscheidungen treffen, vielleicht falsche Worte sprechen zu manchen Menschen. Und da brauchen wir einfach Gnade und müssen uns immer wieder daran erinnern, was Paulus hier sagt, dass wir eine neue Kreatur sind, dass wir aus Gnade leben dürfen. Aber es ist auch der Unterschied, wie wir Menschen begegnen dürfen. Hier dürfen wir lernen, Menschen anders anzuschauen, nämlich mit Gottes Augen. Was auch automatisch heißt, anders mit ihnen umzugehen. Verdamme ich die Person, weil sie anders aussieht oder aus einem anderen Land kommt? Und gerade in der Arbeit mit Flüchtlingen, sie haben so eine schwere Zeit hinter sich, hierher zu kommen. Und es ist für mich egal, ob ein Mensch Moslem ist oder Christ oder ein bisschen Christ oder gar nichts glaubt. Gestern durfte ich für einen Moslem beten. Das ist unglaublich. Und der hat sich gefreut und ich habe gehofft, dass er heute früh herkommt. So wie Jesus mit mir und mit dir umgeht, nämlich Liebe und Gnade schenkend, so dürfen wir auch mit anderen umgehen. Ich glaube, dass es hilfreich ist, wenn diese Identität, diese geistliche, himmlische Identität oder himmlische Kultur, sage ich ganz gerne, sich angleicht an unserer natürlichen Identität und Kultur. Die himmlische Kultur ist ganz anders als unsere natürliche Welt. Wir sind als Deutsche, also ich bin auch Deutsch, wenn ich zwar in England geboren bin, habe ich sehr, sehr lange hier gelebt und gewohnt. Ich merke, ich bin sehr deutsch in meinem Denken. Wenn man einen Unfall baut oder jemand anders fährt in einer rein, ist die erste Frage, wer ist schuld? Und das ist vielleicht ganz gut, gerade so in der Industrie oder in verschiedenen Anbaubereichen sind die Deutschen richtig gut, Fehler zu finden. Aber leider bleibt es dann dabei. Und ich will für mich auch mehr und mehr lernen, hoffnungsorientiert zu sein. Und zu gucken, okay, statt fehlerorientiert zu sein. Und diese Hoffnung auch in Menschen zu sehen. Nicht in erster Linie zu sehen, was für Probleme hast du denn eigentlich? Du triffst falsche Entscheidungen oder so wie du mit mir redest, ist total schlecht. Sondern ich will Hoffnung in dieser Person sehen und vielleicht sogar wecken, dass sie das selbst erleben kann, diese Liebe und Gnade. Ich habe mit meinen Kollegen mal gesprochen, auch über diese Predigt und gesagt, so ein bisschen erzählt. Und er hat dann gesagt, er hat mir eine Frage gestellt und gesagt, müssen wir als Gemeinde eigentlich stadtteilorientiert arbeiten? Ich dachte, hey, was ist denn das für eine Frage? Und dann habe ich ein bisschen Angst gehabt, dass er Nein sagt. Aber er hat gesagt, natürlich müssen wir das. Ich dachte, oh, hast dich nochmal gerettet, sonst wäre ich zur MV-Leitung gegangen und hätte mich... Nein, also er fordert mich ganz gerne heraus und hat gefragt, hey, muss das denn sein? Und dann kamen wir zum Schluss, ja, das muss sein, weil wir nicht uns abkapseln wollen. Ihr drei seid jetzt hier im dritten Stock und ihr seid vielleicht ein bisschen höher und manch ein Mensch läuft hier vorbei, ohne hochzugucken. Ja? Aber es lohnt sich, hochzugucken zum Herrn und auch an diese schönen, warmen Gemeinderäume. Ich bin übrigens super dankbar. Regina hat mir gesagt, ich muss nicht im Hemd predigen. Und dann habe ich so ein wunderschönes T-Shirt jetzt geliehen bekommen. Stadtteilorientiert wird es, wenn wir uns auf den Boden einlassen, der da liegt. Sonst wird man keine Frucht sehen. Der Samen, den wir in den Boden legen dürfen, der Boden ist hier. Die Menschen sind hier. Und der Samen oder das Weizenkorn muss in den Boden gelegt werden. Ich habe noch eine Bibelstelle, die möchte ich euch zum Schluss gerne mitgeben. Ich habe noch 5 Minuten, das ist gut. In Markus 4, ab Vers 26 bis 29 heißt es, und er sprach, das ist einer der Himmelsreichgleichnisse übrigens, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf das Land wirft oder eingräbt und schläft und aufsteht, Nacht und Tag, und der Same sprießt hervor, und wächst. Er weiß selbst nicht wie. Also ein bisschen ahnungslos, aber. Die Erde bringt von selbst Frucht hervor. Zuerst Gras, dann eine Ehre und dann vollen Weizen in der Ehre. Wenn aber die Frucht es zulässt, so schickt er auch sogleich die Sichel, denn die Ernte ist da. Und das ist ein Gleichnis, das heißt selbst wachsende Saat. Und ich dachte mir, so ist das auch mit der stadtteilorientierten Arbeit. Manchmal ist es so, dass wir durch Projekte oder Beziehungen Personen einen Samen in den Boden legen. Und gerade beim Stadtgebet, es ist manchmal entmutigend, weil man diese Person vielleicht nie wieder sieht. Man weiß nicht, was in der Person passiert, aber so, das hat mich an dieser Bibelstelle erinnert. Und ich dachte, manchmal die Projekte und Dinge, die wir angehen und auch in der Gemeinde einzelne Dinge, ist so wie ein Samen. Wir können das dann nicht bewirken. Vielleicht haben wir nicht einmal Ahnung, was da passiert. Gott bewirkt Wachstum. Und das zeigt mir ein paar Attribute zum Schluss noch, was diese Bibelstelle sagt. Das Reich Gottes wächst. Und das ist super und das ermutigt mich total, wenn ich Gemeindearbeit machen darf, wenn ich Beziehungen leben darf, dass ich weiß, dass das Reich Gottes auf Wachstum angelegt ist. Und auch ihr als Gemeinde seid auf Wachstum angelegt. Klar gibt es Momente, wo vielleicht merkt man das an der Quantität, dass weniger Leute kommen. Aber es gibt auch Momente, wo Gott Wachstum schenkt. Der Bauer weiß nicht so recht, wie das Wachstum geschieht, Aber er pflanzt trotzdem den Samen ein. Er hat Vertrauen. Er vertraut Gott. Und das ist einer der Attribute, die wichtig sind auch für gemeindeorientierte Gemeindearbeit. Stadtteilorientierte Gemeindearbeit. Dass ich vertrauen darf. Dass das, was ich tue, was Gott mir auf mein Herz legt, dass ich weiß, er übernimmt das. Und das entspannt mich, weil ich keine Leistungen in dem Sinn machen muss, dass ich nichts wuppen muss. Gott schenkt Wachstum. Amen. Gott schenkt Wachstum. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen, ich habe jetzt wenig über meine Gemeinde gesprochen, aber wir erleben das immer und immer wieder. Wir sind keine extrem stetig oder wachsende Gemeinde, sondern wir haben auch mal Hürden zu tun, aber wir haben gemerkt, dass wo wir über Jahre einfach Samen in den Boden gelegt haben, dass Dinge aufwachsen und blühen. Und wenn ein kleines Pflänzchen zu sehen ist, dann heißt es auch noch nicht, dass die Frucht da ist. Aber Gott ist gut und Gott ist treu.